willkommen im Sparhelden-Podcast, der Female Finance und Lifestyle-Podcast rund um die Themen finanzielle Vorsorge und Geldanlage für Frauen, die nach mehr finanzieller Selbstbestimmung streben und finanziell unabhängig sein bzw. werden wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin unabhängige Honorarberaterin und die Gründerin der Sparheldin. Ich zeige dir, wie du Finanzen zu deinem Lifestyle-Topic machst und dir mit der richtigen Vorsorge- und Anlagestrategie ein finanziell selbstbestimmtes Leben aufbaust, das dir deinen Wunsch-Lifestyle heute und in Zukunft ermöglicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparheldin-Podcast. Heute ist Kerstin Hemmersbach in meinem Podcast im Rahmen des neuen Interviewformats Money and Female Financial Empowerment Talk von Frau zu Gast. Kerstin ist Unternehmerin und Expertin für den Vermögensaufbau mit Immobilien. Seit 2009 investiert sie selbst in verschiedene Anlageklassen, um zusätzliche Einkommensströme für ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Hallo liebe Kerstin, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo liebe Saskia, danke für die Einladung und hallo an alle, die heute zuhören.
Ja, bevor Kerstin uns heute einen Einblick gibt, wie sie über das Thema Geld denkt und uns verrät, wie sie ihr Geld selbst investiert und für die Rente vorsorgt, würde mich als erstes ja mal interessieren, Kerstin, wie dein Weg zu der Frau und Unternehmerin aussah, die du heute bist. Hol uns da mal gerne in deine Geschichte kurz rein.
Also der Weg zu der Kerstin, die ihr heute hört, der war lang und sehr, ja, mit vielen Kurven, mit vielen Irrwegen im Labyrinth und auch mal ab und zu immer wieder umdrehen. Grundsätzlich angefangen hat alles mit einer Ausbildung zur Bankkauffrau, weil mich das Thema Finanzen grundsätzlich schon interessiert hat. Und ich habe dann aber dort gemerkt, nach der Ausbildung, dass es in den Banken gar nicht immer so sehr um die bedarfsorientierte Beratung gehen kann, weil es gewisse Vorgaben gibt und dass man dort natürlich auch sehr eng und wenig kreativ sein kann mit dem, was der Kunde gerne möchte oder was man dem Kunden anbieten kann. Und so bin ich dann weitergezogen, habe noch verschiedene finanzielle Studiengänge gemacht, Accounting und Finance oder Finanzmanagement habe ich noch zusätzlich studiert und war dann als Controllerin tätig und habe mir dann überlegt, ich müsste ja jetzt irgendwas machen, um meine Altersvorsorgelücke zu schließen, weil mir das natürlich aufgrund meines Bankhintergrundes immer schon ein Begriff gewesen ist, dass es irgendwie existiert, diese Rentenlücke. Und dann habe ich mich zurückerinnert, dass die vermögenden Kunden bei den Banken alle Immobilien hatten. Und so bin ich dann auch zu meiner ersten Immobilie gekommen, dass ich gesagt habe mit meinem Lebenspartner, wir probieren das jetzt einfach mal aus mit einer kleinen Wohnung. Und wenn das funktioniert, dann ist das fein. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir ein bisschen Lehrgeld gezahlt und sind um eine Erfahrung reicher. Und aus einer Immobilie wurden dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dadurch entwickelt man sich ja natürlich dann auch vom Denken her weiter. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich im Konzern nicht so gut aufgehoben bin und habe mich dann selbstständig gemacht, weil im Umfeld ganz viele fragten, kannst du mir nicht mehr dazu was sagen, kannst du mir nicht mehr dazu was sagen, auch zum ganzen Thema Börse. Ich bin sehr früh auch schon in Kryptowährungen eingestiegen, da kamen ganz viele Fragen. Und dann war das eigentlich schon sehr logisch, dass ich dann diesen Schritt gehe und mich dann in diesem Bereich auch selbstständig mache, also finanzielle Bildung. Ich nenne mich eher Mentorin, nicht Coach, weil man von mir konkrete Anleitung, konkrete Anweisung auch bekommt, was man tun kann. Und so hat sich das dann sukzessive immer und immer weiterentwickelt. Und dann kam irgendwann das Thema Persönlichkeitsentwicklung noch dazu. Ich habe noch eine zweite Firma, wo es um das Thema Potenzialcoaching geht, weil ich gemerkt habe, dass wir auch gesellschaftlich so vorgeprimed sind, dass wir immer versuchen, irgendwie unsere Fehler auszumerzen, uns aber kaum auf die Potenziale konzentrieren. Und das habe ich dann auch zum Anker genommen, zu sagen, deine Fehler lassen wir Fehler sein. Also Fehler sage ich jetzt in Gänsefüßchen und wir schauen uns deine Potenziale an, weil wenn wir die stärken, dann ist es egal, ob du vielleicht noch zwei, drei Sachen hast, die du nicht so gut kannst. Und so war meine Reise dann von der Bankkauffrau zur Unternehmerin.
Ja, spannend. Da war schon ganz viel, fand ich, mit drin so in deiner Geschichte. Also erstmal die Parallele auch zu meinem Einstieg. Ich bin auch gelernte Bankerin, kann das nachempfinden, was du beschrieben hast. Mir hat das zwar immer sehr viel Freude auch damals schon gemacht, meine Kundinnen zu beraten, aber ja, es gab halt einfach natürlich gewisse Vorgaben, insbesondere Produktvorgaben, was eben das Problem ist, ja, dass man eben selbst, sage ich mal, nur in dem Rahmen, in dem man sich bewegt, dort die Lösung eben für den Kunden anbieten kann, aber eben nicht so die besten Lösungen, die es am Markt tatsächlich gibt. Das ist, denke ich, auch für alle Zuhörerinnen heute ein ganz wichtiger Hinweis, so an der Stelle, dass man das einfach wissen sollte, wenn man ja in die Bank reingeht und sich dort beraten lässt, dass es eben keine unabhängige Beratung so gesehen eben ist. Du hattest davon gesprochen, dass du sagtest, das war so ein bisschen wie ein Labyrinth, auch deine Reise eben von der Bankerin zur Unternehmerin. Was würdest du sagen, waren so die wichtigsten Abzweigungen, die wichtigsten Entscheidungen, wo du dich ja entscheiden durftest, gehe ich rechts oder links rum? Was waren da so markante Wege, die du eingeschlagen bist, Abzweigungen?
Ja, also der wichtigste Abzweig, den ich schon sehr früh nehmen durfte, war der, mich zu entscheiden, dass ich nicht Bankerin bleiben möchte. Ich habe damals bei einer sehr großen deutschen Sparkasse gelernt und wenn du da nicht irgendwie den goldenen Löffel mitnimmst, dann ist es ja eine todsichere Nummer, bis zur Rente dort auch angestellt zu bleiben. Ich hatte da sehr gute Kontakte auch, war sehr gut gelitten, hatte ein sehr schönes Kundenklientel, was ich betreuen durfte. Und das war so das Erste, sich aus einer Situation zu lösen, wo von außen betrachtet alles tutti aussieht, wo jeder sagen würde, Mensch, toll, dass du hast es ja geschafft, guter Job, gute Ausbildung, es macht dir auch Spaß. Aber wenn man innerlich nicht glücklich ist, dann zu sagen, ich höre auf das Innere, auch wenn es für die Leute von außen gesehen vielleicht keinen Sinn macht. Und die Reaktionen aus der Familie waren auch nicht durchweg positiv, sondern einige haben gesagt, Mann, wie kann man sowas Todsicheres aufgeben? Das war so der erste Schritt, wo es wirklich darum ging, dann zu sich selbst zu stehen. Und das nächste war dann wieder, weil ich dann eine sehr klassische Konzernkarriere eingeschlagen bin. Ich habe im Controlling gearbeitet, war da auch sehr erfolgreich und habe da sehr verantwortungsvolle Positionen auch gehabt, mehrere hunderte Millionen immer betreut. Also ich habe jetzt nicht nur irgendwie so einen kleinen Nebenteilbereich betreut, für den sich sowieso keiner interessiert hat, sondern war da auch immer in sehr verantwortungsvollen Positionen. Von außen sah es auch wieder gut aus, aber auch da hat in mir was gesagt, das ist es irgendwie nicht. Und auch dann wieder zu sagen, jetzt habe ich es nach gesellschaftlichen Normen vielleicht noch mehr geschafft als damals bei der Bank, aber ich bin mir trotzdem selber wieder treu. Und dann der dritte wegweisende Punkt war zu sagen, ich bleibe nicht nur bei Immobilien, sondern ich gehe auch in das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und mach nicht nur ein Business, sondern mach mehrere, weil es wird ja auch immer viel von Nischenpositionierung gesprochen und sich möglichst eng aufstellen, damit der Kunde auch weiß, was man macht. Und auch da zu sagen, ja, ich verstehe das und ich glaube auch, dass die Marketing-Experten auf Basis ihrer vergangenen Erfahrungen recht damit haben, aber für mich passt das nicht. Und jetzt bin ich so als eierlegende Wollmilchsau positioniert, wo wahrscheinlich jeder Marketing-Experte sagen würde, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht, aber es funktioniert. Und das waren so diese drei wichtigsten Punkte eigentlich in meinem Leben, immer zu sagen, ich höre jetzt einfach mal darauf, was ich gerne möchte. Und ja, es könnte ja klappen.
Ja, es könnte ja klappen, der ist gut. Woher hast du den Mut genommen, auch gerade, wie du beschrieben hast, bei einem Umfeld, das eben ja die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, auch das kenne ich nur zu gut, dass du trotzdem eben ja auf dein Gefühl, auf das, was da gezwickt hat, gehört hast und diesen Mut aufgebracht hast und zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, egal was mein Umfeld draußen sagt.
Ich würde sagen, das ist ein Mix aus meiner Persönlichkeit. Als Kind habe ich das immer als Last eher wahrgenommen, immer anders zu denken und was anderes zu machen als die anderen. Also von daher war ich das grundsätzlich schon gewöhnt, nicht immer so reinzupassen. Also gesellschaftlich gesehen reinzupassen, das, was die Norm macht. Das hat es mir wahrscheinlich einfacher gemacht, aber auch dann, dass ich bewusst dann trainiert habe, Dinge für mich zu tun, um zu schauen, was passiert, wenn ich auf mich höre. Und da haben auch meine Eltern einen sehr großen Anteil daran. Die waren auch nie gegen das, was ich gemacht habe, sondern die haben das immer befürwortet. Die haben gesagt, wenn du dir selber vertraust und wenn du denkst, dass das richtig ist, dann mach das. Und sollte irgendwas in die Hose gehen, fangen wir dich auf. Das haben die sogar noch gesagt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und da war ich ja schon über 30, so als wäre ich irgendwie immer noch 15. So, Kind, wenn was ist, dein Kinderzimmer ist immer noch frei. Also jetzt mal ganz übertrieben gesagt.
Ja.
Und das gibt einem ja dann auch noch mal die Rückendeckung, es auch immer und immer wieder zu versuchen. Und der Glaube daran, dass selbst wenn es zwischendurch mal nicht funktioniert, weil nicht alles, was ich mache, funktioniert. Also, das wirst du wahrscheinlich von dir selber auch kennen. Man probiert 10 Sachen aus, 8 klappen nicht, 2 funktionieren und die macht man dann weiter. Dass man sich dann immer sagt, dass es kein Scheitern ist, das durfte ich lernen, sondern dass es einfach eine Feinjustierung ist. Dass ich dann nicht in mein Schneckenhaus zurückgehe und sage, Mist, ich habe einen Fehler gemacht, das wird nie klappen, sondern dass ich dann sage, wie kann ich das so verbessern, so optimieren, dass es am Ende doch noch ein Erfolg wird.
Ja, also sich auch erlauben, sich auszuprobieren, Fehler zu machen, um sich dem anzunähern, ja, wo es hingehen darf und was sich dann auch gut anfühlt. Also sehr, 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 sehr schöner Weg und schön, dass du da immer bei dir geblieben bist und ja, das Andersdenken als deine Stärke dort für dich genutzt hast. Wenn wir so auf das Thema Geld zu sprechen kommen, wie hast du das Thema, wie Geld funktioniert, damals in Bankzeiten wahrgenommen und wie nimmst du es heute draußen in der weiten Welt wahr?
Also in meiner Bankzeit habe ich Geld als ein schweres Thema wahrgenommen, also mit so einer ganz schweren Emotion, weil es sind ja auch manchmal Kunden dann da, die eben starke finanzielle Probleme hatten. Und Geld war vielfach immer so ein unliebsames Thema. Und so habe ich das für mich selber auch wahrgenommen. Ich konnte natürlich immer helfen, aber ich bin jetzt nicht rumgelaufen und habe gesagt, boah, Geld ist voll das coole Tool, voll die coole Energie. Und dann habe ich irgendwann verstanden, dass Geld ja gar nicht so negativ ist. Auch in meinen Controlling-Jobs ist es eigentlich sehr oft so, dass du als Controller Mangel verwaltest. Was meine ich damit? Du guckst immer, wo bist du out of plan? Also wo bist du nicht mehr in deinem Planungskorridor und dann genau das rausfindest, was nicht funktioniert. Also von daher war es für mich lange Zeit sehr negativ. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es so gar keinen Sinn macht, weil ich das ja dann selber auch bei mir ablehne. Und erst mit den Immobilien habe ich gemerkt, wie sich dann dieser Fokus oder dieses Gefühl zu Geld richtig leicht angefühlt hat oder immer leichter wurde, weil ich gemerkt habe, dass Geld ein Instrument ist, was mir diese Erfahrung auf Erden einfach auch versüßen kann, weil ich an Orte reisen kann, die ich möchte, weil ich vielleicht auch eher Dinge spenden kann, die ich möchte, weil ich Zeit habe, ein Ehrenamt zu machen, weil es eben nicht mehr nur darum geht, dieses Geld zu verdienen, sondern dass man das als Tool nutzen darf, weil es ja nun mal in unserer westlichen Welt existent ist. Man kann das jetzt natürlich ignorieren und sagen, Geld, das interessiert mich nicht, das ist nichts für mich, aber es bringt uns in diesem Kulturkreis nicht weiter. Da muss ich irgendwo anders hingehen, wo Geld eben nicht so einen großen Stellenwert einnimmt. Und so kam dann immer mehr Leichtigkeit für mich rein und ich sehe heute Geld als einen energetischen Austausch. Also ich gebe etwas in die Welt und dafür bekomme ich einen entsprechenden Rückfluss, weil ich etwas gegeben habe. Also wirklich eine Art energetisches Tauschmittel. Und auch das ganze Thema Altersvorsorge, da bin ich vielleicht auch jetzt nicht so mainstreamig mit meiner Meinung unterwegs, war ich sowieso schon immer der Meinung, dass sich da auch jeder immer zu Teilen selber drum kümmern darf, weil dieses ich verlasse mich auf den Staat, führt in meinen Augen immer ein bisschen zu so einer erlernten Hilflosigkeit. Und es muss nur eine Sache geändert werden vom Gesetzgeber und schon habe ich dann vielleicht ein Problem, von dem ich gestern noch gar nicht wusste, dass es überhaupt irgendwie existieren kann. Und daher ist diese damit verknüpfte Eigenverantwortung und sich auch bewusst zu sein, dass man selber die Macht hat, das zu steuern, auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Unteraspekt von Geld.
Absolut. Also schön finde ich, wie du jetzt auch dein Mindset-Shift beschrieben hast gerade. Man sagt den Bankern ja nach, naja, du hast in der Bank gearbeitet, du kannst ja mit Geld umgehen und Geld alles toll und super. Du bist nicht die erste Bankerin, die ich treffe, die tatsächlich genau das Gegenteil beschreibt, wie du es jetzt gerade auch gemacht hast. Aber spannend, das hast du vorhin schon gesagt, eben, du hast dir gemerkt, ah ja, die wohlhabenden Personen, die haben alle Immobilien, also hast ja dann doch auch was Positives mitgenommen, was dir eben ja dann so das Eingangstor geebnet hat, eben in eine andere Denkweise eben über Geld und ja, ein energetisches Tauschmittel. Das ja, fühle ich auch auf jeden Fall, dass auch diese Möglichkeiten, dahin zu kommen, sich mal diese Frage zu stellen, wenn ich eben viel Geld habe, welche Möglichkeiten habe ich selbst eben in meinem Leben für meine Liebsten, was kann ich da schaffen, oder aber auch für eben, ja, fremde Menschen eben, was kann ich da machen, wenn man auf, ja, das Ehrenamt, wie du es gerade auch angesprochen hast, wenn man das verstanden hat, dann ja, kann man auf jeden Fall schon ganz viel an seiner Beziehung da zum Geld auf jeden Fall arbeiten. Und die selbstgemachte Hilflosigkeit, die fand ich auch, also schön, wie du es geframed hast, absolut. Ich sage immer gerne, wir leben in so einer Hängemattengesellschaft in Deutschland, wo man sich halt ja auf dieses Sozialstaatssystem verlässt. Konnte man in der Vergangenheit ja auch durchaus ganz gut. Jetzt haben wir aber viele Paradigmenwechsel irgendwo in dieser doch sehr schnelllebigen, mittlerweile digitalen, internationalen Welt. Und dieses System bröckelt ja immer mehr. Und nichtsdestotrotz, also ich glaube, vielen ist es bewusst, dass es nicht ausreichen wird, ne? Sei es gesundheitliche Leistung, aber vor allen Dingen auch, wenn wir über das Thema Rente sprechen. Aber ich nehme schon immer noch wahr, dass viele irgendwie erwarten, dass der Staat das schon regelt, so, ne? Und doch irgendwie abwarten, bis denn mal vom Staat was kommt. Und wenn wir uns jetzt aber gerade so mal die Diskussion über die Aktienrente die letzten Monate angeschaut haben, also auch das ist, finde ich, immer nur zum Hände über den Kopf schlagen. Und auch, dass es ja jetzt erstmal verschoben wurde, dieses Projekt, weil andere Dinge wichtiger sind. Ich denke, dann sieht man ganz klar, dass man eben rauskommen sollte aus dieser Hilflosigkeit, dieser selbstgemachten, und wirklich selbst die Verantwortung für sein Geld und für seine Zukunftsvorsorge auch übernehmen darf, ne? Wie ist denn das bei dir? Also, du sagtest, du hast verschiedene Unternehmungen. Also wo kommt jetzt dein Geld genau her, das bei dir ja für deine finanzielle Selbstbestimmung steht?
Ja, also das Geld kommt bei mir aus verschiedenen Quellen. Einmal natürlich durch meine Immobilien. Die sind ja nicht von mir selbst bewohnt. Also nur eine, wo ich auch selber drin wohne. Die anderen sind in der Vermietung. Das heißt, da habe ich schon mal Einkommensströme, die ich jeden Monat bekomme. Dann trade ich an der Börse. Also ich mache Intraday-Trading. Also ich trade immer am Tag dann 1-2 Stunden. Das ist eine Einkommensquelle. Dann habe ich im Bereich Kryptowährungen verschiedene Dinge mir aufgebaut, die mir tägliche Einnahmen generieren. Und dann habe ich noch eine Beteiligung an einer Online-Weiterbildungsplattform, oder was heißt Beteiligung? Ich bin Mitinhaberin, ist, glaube ich, rechtlich richtiger ausgedrückt. Und wenn dort ein Online-Kurs verkauft wird, dann erhalte ich da natürlich auch einen entsprechenden monetären Ausgleich. Und dann mit meinen beiden anderen Firmen habe ich ja auch verschiedene Kunden, die ich mehrere Wochen oder Monate betreue, oder ich biete auch einzelne Stunden an, sodass ich dann auch aus diesen Unternehmungen ebenfalls einen Teil meines Geldes bekomme. Also bei mir ist es nicht ein einziger Strom, sondern das sind mehrere. Und die sind auch unterschiedlich groß. Also Immobilien ist zum Beispiel ein sehr großer Anteil, meine Businesses sind ein sehr großer Anteil. Das Trading ist ein bisschen weniger und auch die Kryptowährungen sind was weniger. Und so habe ich das dann für mich aufgebaut, dass es aus unterschiedlichsten Quellen zusammenkommt. Ich habe auch einige ausschüttende ETFs. Also da kommt dann auch monatlich schon mal was rein, oder Dividendentitel in meinem Depot, sodass ich da wirklich einen riesigen Blumenstrauß habe an unterschiedlichen Einkommensquellen.
Ja, also mega cool, diese Möglichkeiten zu nutzen, dass man eben nicht nur einen Einkommensstrom von seinem Arbeitgeber, eben dem Gehalt, bekommt, sondern wirklich, wie du es gerade beschrieben hast, was bei dir stattfindet, eben von mehreren Seiten Geld zu dir fließen darf. Ich habe auch rausgehört, es sind ja so teils aktive Einnahmeströme, teils passive Einnahmeströme. Wie verteilt sich das bei dir anteilig? Auch gerne, wenn du ein paar Summen teilen magst, dass du die Zuhörer ein Gefühl dafür bekommen, was möglich ist, wenn wir hier so über verschiedene Einkommensströme sprechen.
Mhm. Also ich würde sagen, dass es im Moment so 70-30 ist. Also 70 ist aktiv, 30 ist passiv. Wobei ich sagen muss, dass ich das Aktive auch so aufgebaut habe, dass ich nicht so 1:1 Zeit gegen Geld tausche. Auch das kann man ja optimieren, oder in einem sehr guten Verhältnis, wenn dann Zeit gegen Geld eintausche. Sodass der Arbeitsaufwand, den ich verglichen jetzt mit einer Festanstellung hatte, auch viel, viel weniger tatsächlich mittlerweile für mich geworden ist. Und was mir unheimlich geholfen hat damals, war, mir mal rauszuschreiben, wie viel brauche ich denn überhaupt? Weil viele Leute denken, ich muss jeden Monat 10.000 Euro passiv verdienen, damit das irgendwas bringt. Aber so viel brauchen die meisten gar nicht. Und wenn dann vielleicht eine Zahl da steht, dass sie 2.000 oder 3.000 Euro jeden Monat brauchen oder 5.000, also ich spreche jetzt immer von Netto, also was übrig bleibt, dann wird auch plötzlich dieser Berg gar nicht mehr so groß, dass man denkt, boah, ich muss jetzt hier so coole Investments machen, die mir jeden Monat Zehntausende Euro bringen, weil es geht ja im ersten Schritt gar nicht immer unbedingt darum, direkt reich zu sein oder direkt finanziell komplett frei, sondern sich das in meinen Augen sukzessive auch aufzubauen, dass man sich immer mehr Freiheiten dann nehmen kann.
Absolut. Also die wenigsten werden Millionäre über Nacht. Dieser schnelle Reichtum, den alle gerne haben wollen, ist eine Illusion. Auch das ist natürlich ein Weg, der sich eben ja aufbauen darf. Also ich sage mal, Vermögensaufbau ist ein Marathon, kein Sprint. Auch schön, wie du sagst, eben sich da, ich sag mal, kleine Ziele zu beginnen. Also ich sag mal, auch die erste Dividendenausschüttung, das ist auch eine passive Einnahme irgendwo. Und die kann ein paar Euros sein, aber ich glaube, es geht eher um das Gefühl und auch dann die Möglichkeit, das zu verstehen, dass das halt geht, dass ich eben Aktionärin sein kann, kein eigenes Unternehmen führen muss, aber irgendwo so ein bisschen ins Unternehmertum gehe, eben passiv als Aktionärin und dann eben entsprechend durch eine Dividende und auch die Wertentwicklung natürlich des Unternehmens passiv daran beteiligt werde. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dieses Verständnis eben als ja, Anlegerin oder auf dem Weg von der Sparerin zur Anlegerin dann auch zu werden, zu entwickeln. Wie ist das bei dir? Welchen Anteil deiner Kosten decken die passiven Einnahmen bereits?
Ja, also rein theoretisch kann ich von den passiven Einnahmen alles decken, was meine normalen Lebenshaltungskosten betrifft. Was ich natürlich im Hintergrund mache, ist mir noch mehr aufbauen, damit es irgendwann halt immer und immer mehr wird und ich dann vielleicht auch die unternehmerischen Tätigkeiten ja nicht zurückfahren, weil das macht mir Spaß, aber es für mich zeitlich so optimiere, dass ich dann ja, also ich finde es immer luxuriös zu sagen, ich muss nicht mehr arbeiten, ich kann aber, weil ich Bock drauf habe.
Ja, das wäre jetzt
Und
auch meine nächste Frage gewesen, ob du da für dich, also wo du gerne hinkommen wollen würdest mit den passiven Einnahmen und ob du für dich ein Ziel hast, wo du sagst, also mit dem Alter oder woran du es auch immer festmachst, möchte ich eben die finanzielle Freiheit besitzen, eben zu sagen, ich kann arbeiten, aber ich muss nicht mehr.
also altersmäßig habe ich mir da tatsächlich keinerlei Ziele bisher gesetzt, sondern man merkt ja auch, dass das Wachstum in diesen Bereichen sehr oft exponentiell geschieht. Also man macht tagelang was, man macht wochenlang was und man denkt irgendwie so, boah, es passiert nichts. Und irgendwann gibt es dann eben einen Wachstumsschub, sodass man plötzlich dann exponentiell einmal nach oben katapultiert wird. Aber ich habe früher immer gesagt, mit 40 bin ich durch. Und das habe ich ja mehr oder weniger. Ich bin unter 40 und bin mehr oder weniger durch, aber es ist natürlich immer noch ausbaufähig. Und da befinde ich mich jetzt gerade.
Woran machst du das fest, dass du sagst, ich bin mehr oder weniger durch?
Dass ich meine normalen Lebenshaltungskosten komplett passiv abdecken kann, was ja bei mir der Fall ist.
Ja, mega cool. Magst du auch noch mal so ein bisschen beschreiben, also wenn jetzt diese verschiedenen Einkommensströme bei dir eingehen, was machst du mit dem Geld? Also, wie groß ist der Teil, von dem du lebst? Wie groß ist der Teil, den du wieder investierst? Wie sieht das so bei dir aus?
Also 50% reinvestiere ich, aber jetzt gar nicht unbedingt immer in irgendwelche weiteren Geldanlagen, sondern unfassbar viel in Weiterbildung. Ich habe mich in komplett neue Themenbereiche eingearbeitet, weil das mein Persönlichkeitsentwicklungsbusiness erfordert, beziehungsweise es mir Spaß macht und da buche ich mir dann auch immer Ausbildungen, weil ich kein Freund davon bin, sich stundenlang irgendwie durch Free Content zu daddeln auf YouTube, da kommt man sicherlich irgendwann auch zum Erfolg, aber ich habe gelernt, wenn man schnell, strategisch, vernünftig umsetzen möchte, dann sind solche Weiterbildungen immer erste Wahl.
Ja.
Und den anderen Teil, den spare ich manchmal dann an, tatsächlich auch ganz langweilig auf dem Tagesgeld, weil ich das dann natürlich wieder als Eigenkapital nehmen kann, um Immobilien zu kaufen. Das heißt, ein Teil davon, wenn ich weiß, ich möchte jetzt wieder eine Immobilie kaufen, geht dann gezielt auch in das Bereitstellen von Eigenkapital. Mittlerweile habe ich so viel freie Grundschulden auf meinen bestehenden Immobilien, dass ich auch diese Immobilien wieder heranziehen kann, um neue Immobilien zu kaufen, sodass das nicht mehr so wichtig ist wie früher. Und dann habe ich immer auch natürlich ein, ja, ich sag mal, Spaßkonto, wo ich die Sachen dann drauf zahle für Urlaube, für irgendwelche Dinge, die ich mir gönnen möchte. Und den Rest investiere ich dann. Und meine Lebenshaltungskosten sind natürlich auch nicht jeden Monat gleich. Also ich lebe in Köln und ich genieße das Stadtleben auch. Das heißt, mal sind es mehr Theater- und Kinobesuche oder Restaurantbesuche, mal weniger, sodass ich da natürlich in meinen monatlichen Ausgaben auch eine gewisse Volatilität auch drin habe.
Ja, bevor wir gleich mal ein bisschen näher auf dieses Thema Immobilien auch eingehen, weil das ja bei dir auch einen großen Bereich auszumachen scheint, wie verteilt sich insgesamt deine Anlageklassen? Du sagtest ja vorhin schon, du bist eben von Immobilien über Krypto, in verschiedenen, wie ist das prozentual aufgeteilt?
Also der größte Teil ist in Immobilien, dann der zweitgrößte Teil ist in ETFs und Aktien und der drittgrößte Teil in Kryptowährungen. Ich bin ganz ehrlich, ich kann es jetzt nicht genau prozentual beziffern, aber der Immobilienanteil macht deutlich über 50% aus. Schon allein wegen der Werte, die da gehebelt werden. Also wenn du eine Immobilie vor 5, 6 Jahren in Köln gekauft hast, hat die sich fast verdoppelt vom Wert. Das heißt, du hast dann diese stille Reserve, weil du hast das Geld ja nicht auf dem Konto und damit hast du immer, auch wenn du Immobilien hast, super oft eine Übergewichtung an Immobilien im Portfolio, wenn man das anhand der Vermögenswerte dann sich betrachtet, weil um dann dasselbe Geld in Aktien nochmal nachzulegen, braucht man natürlich die Liquidität.
Ja. Über wie viele Immobilien sprechen wir da, die du mittlerweile hast?
Ich habe mit meinem Partner die Vereinbarung, dass ich über die Zahlen nicht spreche. Und daran
Okay.
halte ich mich auch. Ich sage immer, es ist deutlich mehr als eine und weniger als 30.
Okay, alles klar. Also irgendwas zwischen 1 und 30.
Genau.
Gut, wir nehmen mal an, über 10, wenn du schon die 30er-Marke setzt. Das sind ja einige auf jeden Fall, dass du wirklich einmal angefangen hast. Ich sage immer gerne, ich finde, bei Leuten, die sich tätowieren lassen, sieht man auch immer, es bleibt meistens nicht bei einem Tattoo. Und tatsächlich scheint das auch ein Trend bei Immobilienbesitzern, also als Kapitalanlage zu sein. Tatsächlich, meine Assistentin, die ist auch ja, Ende 20 und hat auch schon, ich glaube, jetzt die siebte Immobilie gerade gekauft. Also ja, Wahnsinn, was da möglich ist. Und dass es ja auch tendenziell einfacher wird. Ich glaube, die erste Immobilie zu bekommen, da haben viele noch so eine Hürde vor. Kannst du da mal ja, beschreiben, wie du das eben auch als Expertin auf dem Gebiet wahrnimmst und hast vielleicht auch ein paar Tipps parat, wie man sich daran tastet an das Thema, wenn man da ganz am Anfang steht?
Ja, also wenn die Bonität gegeben ist, also sprich, ich habe einen guten Job, ich habe auch ein bisschen was auf der hohen Kante, ganz ohne Eigenkapital geht es nicht mehr. Das war vor 2, 3 Jahren noch möglich, aber das ist mittlerweile, macht das keine Bank mehr mit. Es sei denn, du hast ein sehr, sehr überdurchschnittliches Monatseinkommen, also da spricht man so von 10.000 oder 15.000 Euro netto aufwärts. Dann kann es schon mal sein, dass die Bank dann sagt, wir können das irgendwie anders regeln, aber ansonsten gehen wir mal davon aus, dass der Großteil Eigenkapital dafür benötigt. Und wenn das gegeben ist, dann sind das schon mal, ist das schon mal eine mega wichtige Basis, um überhaupt zu wissen, ist das was für mich oder kann ich da überhaupt einen Kredit für bekommen oder bin ich da erstmal raus? Wenn ich merke, ich bin raus, dann wären meine ersten Schritte jetzt mal, mich darum zu kümmern, dass ich die Stellschrauben neu einstelle, die mich dann dazu befähigen, zu sagen, ich habe jetzt was Eigenkapital und ich habe auch ein regelmäßiges monatliches Einkommen, sodass erstmal diese Grundbasis gegeben ist. Und dann ist meiner Erfahrung nach alles das, was es da an Herausforderungen und Problemen gibt, immer der eigene Geist, also der eigene Verstand mit den Dingen, die unser Verstand uns erzählt. Weil wenn du dich gut vorbereitest, wenn du dich einarbeitest in Lagebewertungen, also wo ist es gut, wo ist es schlecht, jetzt mal ganz umgangssprachlich gesagt, insbesondere auch die Mikrolagen, also wo, in welcher Straße und in welchem Stadtteil bin ich unterwegs, wie ist mein Wunschmieterklientel, das sehe ich super oft, dass die Leute gar nicht wissen, an wen sie vermieten wollen, weil das bringt ja nichts, Wenn du gerne ein Familien vermieten möchtest und du kaufst die 4-Zimmer-Wohnung dann im Studentenviertel, da werden sicherlich dann auch sich irgendwann wird sich eine Familie finden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Studenten anfragen, weil sie eine Vierer-WG draus machen wollen, ist höher, als dass eine Familie dort anfragt. Und wenn du dir, ja, wenn du dich ein bisschen eingearbeitet hast, worauf muss ich achten bei der Besichtigung, dann ist alles, was es auszuräumen gibt, das eigene Mindset. Die Sorge, dass es nicht klappt. Auch die Leerstands- oder Mietnomadensorge hört man ja sehr, sehr oft. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass man an einen Mietnomaden vermietet, ist sehr gering. Du kannst ja im Vorfeld auch einiges machen an also an Prüfungen, wie man den potenziellen Mieter überprüfen kann. Natürlich ist das nie 100%. Man schaut den Leuten ja immer nur vor den Kopf. Aber dass, wenn du da mal dich eingearbeitet hast und das mal ganz entspannt alles auch durchläufst, sich selbst nicht unter Druck setzen, das ist ganz wichtig. Manche denken dann so, ich habe das jetzt alles gelernt, jetzt muss es innerhalb der nächsten 2 Monate geklappt haben. Das ist ja völlig, völlig wurscht. Wenn es 6 Monate dauert, du bist dann aber happy damit, weil man muss sich mit der Immobilie wohlfühlen. Immer wenn wir was haben, wo wir nicht von überzeugt sind, dann geht es nach hinten los. Weil du der dann auch als Vermieter, wenn du jetzt nicht eine bereits vermietete Immobilie kaufst, musst du die Wohnung ja auch mit ruhigem Gewissen vermieten können und musst das auch dem Mieter, ich sage immer, verkaufen, obwohl es natürlich nicht Verkauf in dem Sinne ist. Und wenn du in einer attraktiven Lage unterwegs bist, dann kannst du auch sehr, sehr viele von diesen Leerstandsrisiken schon minimieren. Also bei mir in Köln ist es so, wenn ich eine Immobilie inseriere, dann nehme ich die nach einer Stunde aus dem Internet, weil ich da über 200 Anfragen habe.
Ja, Wahnsinn. Sagtest du gerade, also wenn man die Voraussetzungen eben der Bonität noch nicht erfüllt, erstmal die Stellschrauben da gerade ziehen, da haben ja gerade auch Selbstständige eher Nachteil gegenüber den Angestellten. Wie sieht es da bei Selbstständigen aus? Wie müssen da idealerweise die Voraussetzungen sein, damit man auch als Selbstständiger eben diese Strategie für den eigenen Vermögensaufbau nutzen kann?
Bei den Selbstständigen ist es extrem wichtig, einen guten Finanzierungspartner zu haben, der vielleicht auch mal eine Sonderlösung bereit ist zu machen. Bei der Auswahl des Finanzierungspartners ist es für die Selbstständigen wirklich essentiell, dass sie da einen guten an der Hand haben und niemanden, der nur Dienst nach Vorschrift macht. Ansonsten kann man immer alles mit Zusatzsicherheiten auch heilen. Bis zu einem gewissen Punkt. Also wenn es vielleicht auch Grundschulden gibt von anderen Leuten, die frei sind, also sprich das elterliche Haus oder sonstiges, dann sind das auch immer noch mal Zusatzsachen, die man andienen kann, auch für einen gewissen Zeitraum, dass man sagt, man macht das jetzt für 10 Jahre und danach kommt das Haus von Mama und Papa wieder raus. Also ruhig auch Zusatzsicherheiten andienen. Und viele Banken sagen aber, dass es mindestens 3 Jahre Selbstständigkeit geben muss, mit entsprechenden Abschlüssen auch, um die Wirtschaftlichkeit einzuschätzen. Wenn du natürlich jetzt ein Unternehmen hast, was in Jahr 1 durch die Decke geht und du direkt Millionen damit machst, dann sieht es auch wieder anders aus. Aber ich glaube, bei der großen Masse ist es nicht so, dass die meisten direkt in Monat 1 von 0 auf 1 Million gehen. Und was man auch immer machen kann, ist, wenn man das plant, mal aktiv ein Gespräch suchen mit einem Finanzierungsdienstleister und fragen, was wäre denn hier für mich noch notwendig, um die entsprechende Kreditwürdigkeit zu bekommen, weil dann weißt du direkt auch, an welchen Themen du arbeiten darfst.
Ja, wie findet man so einen guten Finanzierungsdienstleister, Partner? Hast du da noch ein paar Tipps parat?
Also, Tipp Nummer 1 ist mich fragen. Ich hab ein sehr großes Netzwerk und vermittle da auch gerne. Und was ja auch schön ist, durch Corona wurde ja auch dieses ganze Online-Geschäft noch mehr geöffnet, sodass sich auch immer mehr Banken darauf einlassen, überregional zu finanzieren und dass auch diese persönliche Vorstelligkeit überhaupt nicht mehr gegeben sein muss. Also du kannst rein theoretisch, wenn ich jetzt in Köln sitze und mein Lieblingsfinanzierungspartner in Hamburg, ist es absolut gar kein Thema, mit dem auch das abzuwickeln über Online-Geschäfte. Ansonsten, wenn ich jetzt niemanden habe, den ich irgendwie fragen kann, würde ich tatsächlich im Internet einmal auf die Suche gehen und dann auch so Schlagworte eingeben wie Finanzierungspartner, selbstständig, mir dann einmal die entsprechenden Schlagworte auch anschauen, die Google auswirft. dann schauen, was haben diese Leute für Bewertungen. Oder aber, was auch immer gut funktioniert, ist mal sich in so selbstständigen Netzwerke einkaufen oder reingehen und da mal fragen, ob es da schon den einen oder anderen gibt, der vielleicht schon eine Immobilie gekauft hat und ob diese Personen dann einen entsprechenden Finanzierungspartner vielleicht vorschlagen kann, mit dem die Person schon erfolgreich gewesen ist. Und ansonsten für die vielleicht etwas energetisch fortgeschrittenen Leute, ihr manifestiert euch das einfach.
Okay.
Also
aber
das
also
ist,
zumindest die erste Anlaufstelle ist nicht unbedingt die Hausbank. Die habe ich jetzt
nein.
nicht rausgehört. Warum würdest du sagen, auch so klar nein?
Also für Selbstständige kann es sein, dass es Sinn macht. Da ist es aber sehr immer davon abhängig, was ist das für eine Hausbank und wie ist mein eigenes Konstrukt. Also wenn ich jetzt zu einer kleinen, regionalen oder vielleicht auch dörflichen Hausbank gehe und möchte gerne eine Kapitalanlageimmobilie kaufen und die möchten aber gerne Eigenheimfinanzierungen machen, weil jede Bank plant im Hintergrund, welche Form von Kreditfinanzierung sie rausgeben möchte. Maßgeblich, weil damit im Hintergrund unterschiedliche Risiken verbunden sind, wo die Bank unterschiedlich rückstellen muss. Und wenn die Hausbank jetzt darauf spezialisiert ist, Eigenheime zu fördern, dann wirst du bei der Hausbank nicht unbedingt der heißgeliebte Kunde sein, wenn du da eine Kapitalanlage möchtest. Also du kannst herausfinden, welche Kreditvergabestrategie die Bank fährt. Das kann man auch seinen Bankberater ganz offen fragen und dann schauen, passt die überhaupt. Es kann manchmal sein, dass die Hausbank super Angebote macht. Ich habe auch einiges bei der Bank, wo ich früher gearbeitet habe. Aber ich würde immer Augen und Ohren offen halten, auch noch nach weiteren Alternativen. Diese Hausbanktreue, die ist nicht immer unbedingt sinnvoll in dem Bereich.
Ja, also sich immer draußen am Markt unabhängig auch durchaus umhören und einfach verschiedene Angebote, Optionen einfach nebeneinander liegen.
Genau.
Jetzt scheinst du ja wirklich viel richtig gemacht zu haben mit den vielen Immobilien, verschiedensten Anlageklassen, die du hast. Spannend wäre nochmal zu erfahren, wo du vielleicht sagst, also das war so bisher mein größter Fehler im Umgang mit Geld, mit Investments. Daraus habe ich aber gelernt, dass...
Mein größter Fehler war bei meiner ersten Immobilie zum Beispiel, dass ich zu viel Eigenkapital gegeben habe. Es war auch eine ganz lustige Situation. Also die Bank hätte eine 110% Finanzierung gemacht, also inklusive Nebenkosten sogar. Und ich habe mir aber gedacht, nein, Kerstin, play it safe, zahl die Nebenkosten selber und dann bietest du darüber hinaus auch noch einen gewissen Eigenkapitalbetrag an. Dann habe ich die Bank quasi mit dem Geld, ich habe die schon so überredet, dass sie das doch bitte nehmen, weil der Banker meinte immer, nein, wir brauchen das nicht, Kerstin, du kannst das doch dir leihen und das ist doch viel besser für dich. Und das war so mein erstes Learning, weil das Geld ist natürlich jetzt da gebunden gewesen, einige Jahre, bis dann die Grundschuld wieder ein bisschen freier wird, also bis so ein bisschen runtergetilgt ist. Jetzt kann ich das wieder neu beleihen für andere Immobilien, aber das Geld war dann erstmal so für einen Zeitraum von, ja, ich will mal sagen, 3-4 Jahren war das einfach geblockt. Es war jetzt nicht weg, aber es war geblockt. Das würde ich heute so nicht mehr machen, sondern würde immer versuchen, da so möglichst so wenig wie möglich eigenes Geld reinzuschieben. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass wenn Chancen da sind, dass man die dann auch ergreifen sollte. Dass es manchmal nicht gut ist, wenn man da zu lange überlegt. Dass ich mich lieber besser im Vorfeld vorbereite und sage, wenn A kommt, mache ich B, wenn C kommt, mache ich D und das dann auch durchziehe, weil viele Chancen es tatsächlich nur einmal gibt. Das habe ich aber auch beim Daytrading gelernt. Also wenn du da eine Sekunde zu lange wartest, hast du manchmal schon 10 oder 15 Punkte verloren.
Ja, absolut. Wo du es jetzt gerade nochmal ansprichst, Chancen zu ergreifen. Jetzt sind die Zinsen ja enorm gestiegen im letzten Jahr. Viele fragen sich jetzt eben, auch weil der Markt sicherlich nicht unbedingt wesentlich besser geworden ist, seitdem er gestiegen ist, nicht die Angebote gestiegen sind, gleichzeitig mit steigenden Zinsen. Macht es jetzt überhaupt Sinn, bei so hohen Zinsen im Vergleich zu der Zeit, aus der wir jetzt kamen, im Niedrigzinsumfeld, eben Immobilien zu erwerben? Also was würdest du sagen, ist so ein tragbarer Zins eben für eine Kapitalanlageimmobilie? Gibt es da überhaupt einen tragbaren zu dem, also bis zu dem man es machen würde, oder sagst du immer? Also vielleicht da noch so aus deiner Erfahrung heraus.
Ist sehr abhängig von der persönlichen Zielsetzung. wenn die Person jetzt sagt, ich habe Zeit, weil das meine Altersvorsorge sein soll und ich bin auch bereit, monatlich einen gewissen Eigenanteil zu zahlen, weil jede Tilgung, die in die Immobilie fließt, ist ja auch ein Kapitalaufbau, also ein Vermögensaufbau, dann kann es rein theoretisch auch ein, sag mal vorsichtig, schlechter Zins sein und ich kann über die Jahre die Miete in der Immobilie entwickeln. Das ist super abhängig, an welchem Standort bin ich unterwegs. Wenn ich das an einem schlechten Standort mache, ist das immer doof, weil da natürlich mein Mietentwicklungspotenzial ein ganz anderes ist. Ansonsten, wenn meine Zielsetzung ist, im Hier und Jetzt schon passive Einkünfte damit zu generieren, dann muss ich natürlich schauen, wie viel kann ich bekommen? Und dann entsprechende Kennzahlen ausrechnen, also verschiedene Renditeberechnungen machen und die geben dir dann auch den Zins vor. Das ist immer super, super individuell. Der Markt ist für den Käufer leichter geworden. Weil wir hatten ja ganz lange Zeit einen Verkäufermarkt. Also da konnte ja jeder Schrott eingestellt werden, der wurde gekauft. Mittlerweile sind wir wieder auf dem Weg Richtung Käufermarkt, sodass man auch nachverhandeln kann. Und was ich immer sehe, ist, dass die Leute, wenn die ein Angebot im Internet sehen, dass sie das dann für gegeben hinnehmen und gar nicht nachverhandeln. Wenn man dann nachverhandelt, dann sind da manchmal wirklich sehr, sehr große Kaufpreisspielräume im ja, mehrstelligen Tausenderbereich dann möglich. Und je nachdem, was man für eine Immobilie sich halt zulegen möchte. Und auch das dann wirklich auszunutzen. Aber jetzt so pauschal zu sagen, alles über 5% geht nicht, würde ich nicht sagen, sondern es ist super individuell. Jede Immobilie ist wie ein kleines Unternehmen, sage ich immer. Man macht einmal eine Cashflow-Kalkulation, was bleibt am Ende des Monats übrig? Und das gleicht man dann mit seiner persönlichen Zielsetzung ab, macht eine kleine Zukunftsprognose-Analyse. Klar, es ist immer nur ein bisschen, also es ist auch hypothetisch, weil wir wissen ja nie genau, was kommt. Aber wenn man sich an diesen Leitplanken orientiert, dann weiß man auch genau, welche Zinssätze noch für einen vertretbar sind und welche nicht. Und auch da dürfen wir mit der Bank verhandeln, weil die Bank will Geschäft machen. Denn ihr ist das Kreditgeschäft massivst eingebrochen. Und wenn du jetzt da hinkommst und hast eine gute Bonität und sagst zu denen, ah, der Zins passt mir noch nicht so richtig, was können wir denn da vielleicht noch machen? Dann haben die da vielleicht auch dann noch den ein oder anderen Spielraum innerhalb, von dem sie sich bewegen können. Was mir immer auffällt, ist, die Leute verhandeln zu wenig, beziehungsweise gar nicht. Das muss man ja dann auch nicht so unangenehm bossy machen, sondern man kann es ja einfach ganz normal fragen und auch den eigenen Standpunkt darlegen und sagen, ah, es lohnt sich für mich nur, wenn dieses oder jenes und dann einfach schauen, was als Antwort zurückkommt. Und da sind viel mehr Chancen drin oder viel mehr Möglichkeiten, als man anfangs denkt.
Ja, also Fragen kostet ja auch immer erstmal nichts und dann kommt sicherlich so ein bisschen auch auf das Verhandlungsgeschick da an, nochmal einen guten Deal für sich rauszuschlagen. Ja, herzlichen Dank, liebe Kerstin, für all deinen Input und wertvolle Impulse, viele Tipps auch dabei rund um das Thema ja, Immobilien als Kapitalanlage für diejenigen, die jetzt sich nach dieser Folge denken, ja Mensch, da sollte ich vielleicht auch mal mich ein bisschen mehr belesen. Wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen und ich habe immer drei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Die würde ich auch dir stellen, dass ich den Satz anfange und du darfst ihn kurz und knackig beenden. Bist du bereit?
Schieß los.
Geld ist für dich was?
Freiheit.
Reich sein bedeutet für dich?
Emotionale Freiheit.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Tatsächlich alles so weitermachen wie bisher.
Sehr schön. Also da hört man raus, dein Ziel mit 40 und sogar schon vor 40 bist du durch, hast du für dich erreicht. Wunderschön. Dadurch, dass du dir eben ja diese vielen verschiedenen passiven Einkommensströme aufgebaut hast. Und ich glaube, das ist auch die wichtigste Erkenntnis für alle Zuhörerinnen heute aus dieser Folge, sich Gedanken zu machen, wie man mehrere Einkommensströme aufbauen kann, dass das der Weg eben in die finanzielle Selbstbestimmung, die finanzielle Freiheit sein kann. Denn es gibt neben dem Gehalt vom Arbeitgeber rechts und links durchaus noch Möglichkeiten auf jeden Fall.
Ja.
Wenn man über dich jetzt noch mehr erfahren möchte, wo findet man dich am besten?
Am besten auf Instagram, da heiße ich ganz langweilig kerstin.hemmersbach. Und da könnt ihr Kontakt mit mir aufnehmen, mich gerne anschreiben. da habe ich auch schon einiges geteilt, ne, zum Thema Immobilien, so ein paar Kalkulationen, ein paar Checklisten. Also da kann man auch schon mal so sich ein bisschen do-it-yourself-mäßig einarbeiten.
Sehr schön. Ich verlinke deinen Instagram-Kanal auch auf jeden Fall in die Shownotes, dass man da dann dich darüber findet. Und ja, wenn du jetzt auch eine Freundin hast und diese Folge gehört hast und sagst, Mensch, das solltest du für mehr Female Financial Empowerment unbedingt mit deinen Freundinnen teilen, dann leite die Folge und den Sparhelden-Podcast super gerne weiter, damit wir Frauen uns hier gegenseitig supporten. Ich sage immer, das Thema Geld hat auch ganz viel mit Self-Care für sich selbst, aber auch für die anderen Freundinnen zu tun. Insofern teil den Podcast, diese Folge gerne und hör auch beim nächsten Mal wieder rein.